Herzlich willkommen zu LK Jazz, Ihr Lieblingspodcast zum Thema Popkultur. Wir sind zwei Musiker, die eine große Liebe für Jazzmusik empfinden. Und deswegen kommen wir nicht drum rum, auch in diesem Podcast, der natürlich schon so betitelt ist und sich im größten Teil um Popkultur befasst, aber Jazz, Ursprung der Popmusik, auch immer wieder den Jazz zu referenzieren. Ich begrüße auf der anderen Seite zur Folge Nummer 160 meinen Kompagnon und Co-Host Felix Weigt aus Hamburg City.
Schönen guten Morgen. Aufgewacht, liebe Impros und liebe Improlinis, unsere kleinen Zuhörer.
Sind die auch mit dabei heute?
Die Elkalinis.
Die Elkalinis,
ja. Okay. Ja, weiß nicht, ich habe gedacht, wir könnten vielleicht auch irgendwann so einen Ableger machen vom Podcast.
Ah, da bist du ja Profi drin, du weißt, wie das vermarktet wird.
Genau.
Du machst ja auch Kindermusik hin und wieder.
Genau, ein sogenanntes Spin-off. Ich bin mir noch nicht sicher, was findest du besser, die Elkalinis oder die Improlinis?
Okay, ist egal. Hauptsache, es wird gut bezahlt. Ich kann mir da jetzt schon ein sehr gutes Konzept vorstellen, auch wie man es live umsetzen kann. Und da würde ich einfach mal fragen, Sebastian Timm, der euch da ja immer in alle Städte der Bundesrepublik rein organisiert, könnte dann immer die kleinen LK-Linis vorher auftreten lassen. Und wir würden dann, würde ich sagen, ja, für eine kleine Gage, eine große Gage, den Nachwuchs quasi begeistern und auf Jazz aufmerksam machen, oder?
Ich habe das aber auch hier gesehen in der Jazz Hall in Hamburg. Da gab es ein Familienkonzert, wo der quasi den kleinen schon der Jazz näher gebracht wird. Vielleicht ist das ja was.
Ja, finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Ansonsten hatte ich mir überlegt, dass wir einen Jazz-Podcast haben. Das füllt natürlich so eine gewisse Marktlücke, weil man hat das ja schon bei Musik so, dass wenn Leute sagen, hey, hier kennst du die neue Mark Forster? Und dann kann man sagen, nee, kenne ich nicht, ich höre nur Jazz. Und das können wir jetzt für Podcast auch machen, wenn es heißt, hast du neue Folge Gemischtes Hack schon gehört? Kannst du sagen, nee, ich höre nur Jazz-Podcasts.
Ja, ich habe neulich mal die KI befragt, welche Jazz-Podcasts es in Deutschland eigentlich so gibt und da wurde unserer nicht genannt. Und dann habe ich gefragt, warum? Warum eigentlich K-Jazz nicht genannt wurde? Und dann meint, ja, das liegt halt da an dem Format. Er meinte, das wäre ja ein Laber-Podcast.
Ach so.
Da habe ich die KI darauf hingewiesen, Moment mal, wir haben aber folgenweise uns monothematisch mit Cool Jazz, Modal Jazz, ECM beschäftigt. Also nicht wir, sondern die, sage ich dann, weil ich gebe der KI natürlich nicht zu, dass ich damit drin hänge.
Genial.
Und dann hat die KI gesagt, oh, Entschuldigung, ja, das stimmt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist kein reiner Laber-Podcast. Da sind ja auch total viele Informationen abzuholen. Und dann meinte ich, ja, und das nächste Mal, wenn jemand nach Jazz-Podcast fragt, würdest du dann den LK empfehlen? Und dann hat mir das die KI versprochen, auf jeden Fall.
Ah.
Das heißt, könnte man vielleicht jetzt mal ausprobieren.
Ja.
So. Ja. Machst du das gerade? Ich höre dich tippen.
Ich habe jetzt die KI gefragt, kannst du mir einen deutschen Jazz-Podcast empfehlen?
Ja.
Und dann sagt die KI, Online-Suche läuft, ja, B-Jazz, WDR3 Giants in Jazz, WDR3 Der Geheime Garten ist Jazz, Jazztime, Jazz Thing. Zwar kein klassischer Podcast-Kanal, aber okay, nein. Nein, hat nicht geklappt.
Ist immer noch nicht drin. Ja, okay, dann muss man das wahrscheinlich ein paar Mal machen, muss sie trainieren.
Kennst du LK Jazz? Online-Suche läuft. Ja, LK Jazz kenne ich. Tatsächlich einer der originelleren deutschsprachigen Jazz-Podcasts. Er wird von Lambert und Felix Weigmann. Die beiden sprechen über Jazzgeschichte, Musikerstilrichtung und so. Die Hosts sind selbst aktive Musiker. Es geht nicht nur um Alben und Musiker, sondern auch um Üben, Konzertalltag, Musikindustrie und Kultur. Der Ton ist deutlich lockerer und persönlicher als bei vielen Radiosendungen. Ah, gut, alles klar.
Okay, damit hätten wir jetzt die Leute, die das erste Mal uns zuhören, auch aufgeklärt.
Ja.
Wir müssen jetzt nicht weiter nachgucken. Pascal wünscht sich nämlich eine monothematische Folge, nämlich die Post-Bop-Folge mit Joe Henderson, Wayne Shorter und Lee Morgan. Werden wir natürlich in naher Zukunft liefern. Freue ich mich schon
drauf. Ja, hatte ich auch. Also entweder steht das auf unserer Hausaufgabenliste oder ich habe sogar hier schon mal angekündigt. Das, danke Pascal, auch schon. Wir hatten es quasi in Planung und wie sagt man, great minds think alike.
Mhm.
Sie wird kommen, die Post-Bop-Folge.
Ja, genau. Ja, kennst du diese Leute, die im Backstage auftauchen und keiner weiß, wer sie sind?
Natürlich, jeder praktizierende aktive Musiker kennt diese Leute, ja. Die sind immer da.
Ich war neulich auf einem Neoklassik-Konzert,
ja.
Wurde ich mitgenommen. Ich kannte die Performerin persönlich nicht, aber wurde gemischt von Greg, der auch mein Album mischt und das letzte auch gemischt hat und so. Er hat mich mitgenommen, war auf der Gästeliste und ich hing dann rum nach dem Konzert und dann wurde er eingeladen, ins Backstage zu gehen. Und meinte so zu mir, ja, komm doch mit, dann lernst du sie mal kennen und so. Und ich halt so, nee, also wie gesagt, dann bin ich halt einer dieser Typen, die da rumhängen, so. Also weil ich bin ja auch nicht gesichtsbekannt. Also in der Neoklassik ist es sogar so, ist es relativ wahrscheinlich, dass diese Person mein Künstler-Ego kennt, aber da ich ja mit Maske auftrete, wird die mich nicht kennen, so.
Ja.
Und er meinte, nee, komm, dann stell ich euch mal vor und so. Und dann meinte ich so, okay, irgendwie scheint es ihm wichtig zu sein. Und dann bin ich da mit hingegangen. Und er wurde sofort begrüßt und von allen Leuten irgendwie vollgequatscht. Und ich stand dann so daneben. Und du kennst ja dieses Silent Green, diesen ganz, ganz engen Backstage.
Oh ja, oh ja.
Ja, wo eigentlich nicht viel Platz ist. Und ich stand dann so daneben und ich war halt einfach der Dude auf einmal. Mhm. Der Dude, der auf einmal hier, keiner weiß, was der Typ hier zu suchen hat. Greg hat es dann auch verpasst, mich vorzustellen. Mhm. So. Und ich wollte dann auch nicht selber sagen, hallo, ich bin übrigens hier, ich mache auch Musik.
Also, was mache ich eigentlich?
Ja, was mache ich eigentlich? Und so, und ich habe echt die Sekunden gezählt, meinte, das ist wirklich so das Unangenehmste, was mir seit langem passiert ist. Zum Glück, also es hat ungefähr 2 Minuten gedauert, 3 Minuten.
Ja, endlose 3 Minuten.
Endlose Sekunden, wo ich dachte, ey, keiner will mich hier haben. Und dann ging die Tür auf und irgendjemand kam rein, den auch irgendwie alle kannten. Und ich habe die entscheidenden Sekunden genutzt, um das Weite zu suchen.
Ach so, du bist
dann
so.
Ich bin dann schnell wohin gegangen.
Alles klar, fliegender Wechsel.
Ja, ja. Ich habe später dann noch die Protagonistin draußen getroffen, des Abends. Und meinte so, ja, ich habe mich da, I felt misplaced. I was the weird guy backstage. Da musste sie lachen. Also es kommt auf jeden Fall ja alle Tage vor, eigentlich, dass man auf einmal irgendwelche Leute backstage auftauchen und man eigentlich nicht so richtig weiß, wer sind diese Typen?
Ja, absolut. Das ist, finde ich, auch sehr abhängig von den Räumlichkeiten. Also es gibt ja auch in vielen Konzertgebäuden, wie sagt man, also Clubs und so, gibt es ja so eine Art Backstage-Raum und dann noch zusätzlich vorgelagert sowas wie ein Catering-Raum oder sowas, ne?
Ja.
Weißt du? Und das hilft dann oft dabei, dass man da so eine gewisse Trennung hat. Man kann trotzdem irgendwie seine Ruhe haben als Künstler. Künstler wollten wir nicht mehr sagen, als
Musiker.
Als wir Musiker.
Sagen
Musiker. Ja. Genau.
Wir sagen nicht Artist. Ich bin Künstler, finde ich auch immer noch besser als Artist.
Nee, wir sagen jetzt Musiker, genau. Als Musiker. Und die Party kann dann irgendwie im Catering sein, die Backstage-Party. Aber wenn es nur ein Raum ist, dann ist es auch total weird. Und auch je größer die Reisegruppe ist, umso weirder wird es. Weil dann kommt irgendwie nochmal die Tante von dem und hier die Schulfreunde. Und nochmal der Veranstalter mit 2, 3 Leuten. Auch gerne das Booking mit 7 Praktikanten und so, ne? Und da hat man ja wirklich einmal keine Fluchtmöglichkeit. Und außerdem, irgendwann wird es auch unübersichtlich. Es gibt ja die Situation, dass Leute im Backstage landen, die da tatsächlich in keinster Weise mit den Musikern in Beziehung stehen, so dass dann nachher heißt, wer war denn das nochmal da im Backstage? Ach so, ich dachte, du kanntest die. Nee, ich kannte die auch nicht. Weißt du, die Situation ist auch schon mehr als einmal vorgekommen.
Ja, noch absurder ist es eigentlich vor dem Konzert.
Ja.
Also wenn nach dem Konzert irgendwelche unbekannten Gesichter im Backstage rumhängen, okay, da gibt's noch so eine gewisse Offenheit. So. Aber vor dem Konzert ist es noch absurder, wenn da irgendwelche Leute auf einmal auftauchen und so. Also ich versuch's auch wirklich zu vermeiden. Ich werde hin und wieder, kommt ja vor, ne, dass in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, dass man irgendwie so eingeladen wird, hier, komm doch mit und so. Und ich sag eigentlich immer nee. So, weil ich möchte nicht dieser Dude sein. Ich kenne den doch. Ich kenne doch diesen Dude. So. Und erst recht, eigentlich hat man keinen Kopf, vor dem Konzert noch irgendwelche Leute kennenzulernen und Hallo zu sagen.
Nein.
Ich mache übrigens das und so. Also man sollte es wirklich vermeiden. Und nach dem Konzert gibt es da so eine, also kann das schon mal vorkommen, dass so solche Dudes da rumstehen. Manchmal ist es ja auch ganz nett, dass man sich so kennenlernt oder so. Genau, es gibt immer die Situation am Ende des Abends, dass man sich so fragt, wer war eigentlich der Typ, der die ganze Zeit Sandwiches aufgegessen hat und so. Der Typ am Kühlschrank, wer war das eigentlich?
Genau, also klar, also das ist natürlich ein Argument, in den Backstage zu gehen, sind die Freigetränke und die Häppchen. Ja. Aber ansonsten, also wenn so eine Backstage-Situation beengt ist, gibt es wirklich keinen Grund, da rumzuhängen.
Ja, und es ist ja auch wahnsinnig langweilig. Also ich meine, ich kam da rein und es war so eine ganz gesetzte, nach dem Neoklassik-Konzert ist ja auch keine Party, ist ja nicht wie bei uns, wo alle Leute sich sozusagen dann endlich dazu frei fühlen, mal richtig laut rumzuschreien und bei uns eine Party ist im Backstage immer und alle wir immer laut sind und so, sondern alle waren so ganz ruhig, es lief keine Musik und so und also dann ist man ja total auf dem Präsentierteller.
Wie gesagt, wenn man da persönlich irgendwie verbandelt ist, ist es ja okay. Aber genau, sonst würde ich auch eher die Bar vom Club vorziehen und so. Und das, was du sagst, das vor dem Konzert, da sehe ich wirklich gar keinen Sinn drin. Ja. Also wenn ich jetzt mich vor einem Konzert befinde, bis ich sag mal, bis auf meine allerengsten Freunde und Familienmitglieder, ist es mir eigentlich eher lästig, wenn Leute dann nur mal kurz Hallo sagen wollten.
Ja, ja. Man braucht auch schon echt ein gewisses Selbstbewusstsein. Also meistens sind es dann ja doch Künstler, Leute, die auch irgendwie Artists einer Weise auch irgendwie selber Musik machen, die sich das trauen, vorher nochmal vorbeizukommen. Und wenn man sich nicht kennt, dann halt sozusagen die Gelegenheit zu nutzen, sich nochmal vorzustellen und zu sagen, was man selber macht und so. Also da braucht man ja auch eine spezielle Energy für.
Ja, ich finde auch ein bisschen, das haben wir wahrscheinlich vor 100 Folgen auch schon mal den Take abgegeben, aber wenn man als Musiker auf Tour ist, kann man ja nicht mal kurz zwischendurch nach Hause oder sowas. Das heißt, ja, du kannst entweder raus an die frische Luft, das kann aber auch heißen, dass man dann im Einlass vom Konzert steht, oder man ist halt in seinem Backstage-Raum. Aber das ist dann auch der einzige Rückzugsort, und ich meine, es komprimiert sich ja immer alles auf dieses Konzert hin, so ein bisschen Konzentration und so ist ja vielleicht schon gut und ein bisschen Einstimmung drauf. Und wenn da dann irgendwie das ist wie auf dem Hamburger Hauptbahnhof und da die Leute ein- und ausgehen, weiß ich ja nicht. Der Klassiker ist, finde ich, und das erlebe ich zum Beispiel auch vor allen Dingen sehr oft bei Konzerten mit dir, vor allen Dingen, weil das so eine kleine Reisegruppe ist und man da das schlecht abzufangen ist. Oder vielleicht ist es auch was Neoklassik-spezifisches, musst du mir mal erklären. Gerne mal so 5 Minuten vorm Konzert der Veranstalter leicht angeschwipst im absoluten Abkumpel-Supermodus. Das erlebe ich wirklich bei dir sehr oft.
Ja, ja, aber das ist nicht typisch, würde ich sagen, für Neoklassik. Also ich würde ja sogar sagen, dass wir ja, also was die Stimmung angeht, also so wie sich das Publikum nach dem Konzert verhält, wie es sich auf dem Konzert verhält, und das ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Thema, was wir heute mal besprechen, bei den Konzerten, die wir spielen, ist was grundsätzlich anderes als bei so der getragenen, gesetzten Stimmung eines Neoklassik-Konzerts. Das ist wirklich was anderes. Also da solltest du mal hingehen.
Ja, ich war noch nie auf einem Neoklassik-Konzert.
Ja, ja, da wird wirklich eigentlich mehr mit den Codes von so klassischen Konzerten hantiert. Ja. So. Und das ist bei uns ja nicht der Fall. Wir ermutigen ja das Publikum, sich zu melden oder halt auch mal reinzurufen, so wuhu oder so. Und man hat auch das Gefühl, durch die große Dynamik, die wir bieten, sind die Leute danach so ein bisschen befreit und haben auch Bock, so richtig auf einen einzuquasseln. Während bei so einem Neoklassik steht dieses Genius-Ding ja auch voll im Vordergrund. Da ist irgendeine geniale Persönlichkeit, der wir irgendwie jetzt eine Stunde zugehört haben, mit den Lauschern weit offen und so, und haben quasi uns total zurückgenommen und zurückgehalten, mussten wirklich sehr leise sein und so. Und das ist kreiert eine andere Stimmung, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass wir mit dieser Energie auch in den Club kommen. Und deswegen ermutigen wir die Veranstalter manchmal halt so mit uns rumzukumpeln. Referenzierst du gerade vielleicht so einen Veranstalter in Prag, den wir noch nicht kennengelernt haben?
Das war ja völlig irre. Wirklich so 2 Minuten vom Konzert und dann die volle Breitseite, was er alles erlebt hat.
Er wollte mit uns danach ja auch noch eine große Tour durch Prag
machen. Die große,
der wollte uns so die schönsten Orte zeigen und so. Und ich meine, der war so drüber, dass ich total Angst hatte, mit dem ins Auto zu steigen.
Genau, das ist aber, das ist immer so
ein
bisschen weird, so dieses Volllabern.
Das war so geil, der Typ, das muss ich kurz erzählen, weil ich meinte dann schon zu ihm so, nee, ich glaube, wir gehen jetzt ins Hotel und machen da ein bisschen ruhig und so. Und das hat er nicht akzeptiert und ist dann zu euch, jeden Einzelnen nochmal gegangen, meinte so, wir machen gleich eine kleine Rundfahrt, oder? Also hier, Lambert hat gesagt, er wusste nicht so genau, ob ihr dazu Lust habt.
Und wir alle so, müde, ja, morgen früh raus, sorry.
Genau, ist er erst zu dir nochmal gekommen und später dann nochmal zu Luca, so, weil du halt auch dich nicht so offen gezeigt hast für dieses Vorhaben. Und dann nochmal zu Luca und so, ja, machen wir gleich nochmal, wir fahren nochmal um die schönsten Orte von Prag, ich zeig's ja euch. Ja. So. Das stimmt, das gibt's nur beim Lambert.
Ja, genau, aber wie gesagt, nach dem Konzert, meinetwegen auch freie Fahrt, aber ich kenne das auch. Man ist dann auch froh, wenn man so ein bisschen angebunden ist, ne? Ja. Also irgendwie dann doch irgendwie Leute kennt, als da dumm rumzustehen. Aber kann einem auch sonst im Leben passieren, dumm rumzustehen.
Ja, ja, also es ist schon so, dass man, finde ich, im Backstage, also einem Backstage, der einem nicht gehört, dass man da sehr, also unter Beobachtung steht, finde ich. Und das muss man ja irgendwie wollen. Wenn man, ich kenne hier jetzt eigentlich niemanden, aber ich lasse mich mal beobachten als der Typ, den niemand kennt und so.
Genau.
Also da muss man ja irgendwie fein mit sein. Ich bin's nicht. Also.
Ja, ja, deswegen plädiere ich ja für Catering-Bereiche oder sowas, für Aftershow-Partys, weil in dem Moment, wo der Club so klein ist, dass es wirklich nur diesen einen Raum gibt, da wird's weird. Interessantes Beispiel, das Lido, da am Schlesischen Tor, das ist ja gar nicht so klein, das ist gleich immerhin so ein 400er-Club oder 500er.
Ja,
500er. Die haben ein Backstage-Raum, der ist eigentlich groß, es ist aber ein einziger großer Raum. Und im Lido habe ich das oft erlebt, dass das irgendwie völlig bizarr wurde, weil dann da irgendwie 50 Leute in diesem einen Backstage-Raum stehen, der halt direkt neben der Bühne ist. Das habe ich immer sehr lästig wahrgenommen, aber trotzdem schöne Grüße ans Lido.
Ja, wir lieben das Lido. Ich wollte später auch nochmal darüber reden, weil eigentlich ist es ein sehr guter Ort in Bezug auf Raum, denn ich dachte das Gefühl, wir wollten uns heute mal ein bisschen über Räume unterhalten und was Räume eigentlich mit Musikern machen und mit dem Publikum, wir hatten ja gerade eben schon irgendwie das schon angeteasert und uns gefragt, also wie hat sich eigentlich ein Publikum zu verhalten, dass wir es als gut wahrnehmen, ja, als Musiker und so, und hängt das auch vom Raum ab? Ein bisschen ausgehend von der Erfahrung, die wir zuletzt gehabt haben, wir haben 2 Konzerte gespielt, einmal auf Kampnagel und einmal im Kammermusiksaal in Berlin, die ich, würde ich sagen, vom Raum nicht unterschiedlicher sein könnten und irgendwie in meiner Wahrnehmung die Performance auch total beeinflusst haben. Wie würdest du das wahrnehmen?
Naja, Räume beeinflussen ja, glaube ich, mehr als wir denken, einmal die Performance. Räume formen aber auch die Musik. Räume haben natürlich historisch eigentlich mehr als wir denken die Musik bestimmt, die darin gespielt wird. Und ja, heutzutage merken wir oft vielleicht Diskrepanzen, Schieflagen, ja, in bestimmten Räumen. Das ist ja irgendwie auch ein Dauerthema bei uns, ne? Wie klingt der Raum und in der Kirche und im Konzertsaal und im Club, ja, und so. Das sind ja so Themen, da kreisen wir hier immer wieder drum. Ist aber ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen klar macht, woher diese Räume kommen und für welche Musik sie eigentlich ausgelegt sind.
Ja.
Hast du Lust auf einen kleinen historischen Abriss? Die Impros warten schon wieder drauf.
Ja, los geht's.
Genau. Wir reden ja permanent über Räume und ich habe neulich ein Buch gelesen, beziehungsweise ich bin noch nicht fertig damit, von David Byrne. Das heißt How Music Works. David Byrne ist der Sänger und Frontmann der Talking Heads. Mhm. Und genau, ich fing an, dieses Buch zu lesen, war total begeistert, schrieb dir, oh, das musst du lesen, hier LK-Themen, noch und nöcher. Jetzt bin ich ein paar Kapitel weiter, es sind auch teilweise Durststrecken drin.
Ja,
also,
das ist schon geschrieben, ja, ja, habe ich noch nicht angefangen.
Ja, ja, wenn da so dann jede Kreativentscheidung seiner Albumproduktion so minutiös nach erzählt werden. Das ist, wenn man jetzt nicht Talking Heads Ultra ist, ist es vielleicht ein bisschen öde, aber es gibt ein paar Kapitel, die sind absolute Treffer, wo es mich so musikethnologisch wird.
Ja.
Und das hat mich dazu bewogen, nochmal über Räume bisher zu lesen und nachzudenken vor allen Dingen, weil ich fange mal nicht ganz bei Adam und Eva an, aber unsere westliche Musik, in erster Linie sagen wir mal das, was dann später irgendwie die Klassik wurde, ne, ist an einem ganz bestimmten Ort entstanden, nämlich in einer Kirche. Wir reden hier gerne mal über Kirchen, also über Kirchenmusik, über spirituelle Musik und sowas, ne. Jetzt ist total interessant, die Basis der westlichen Musik, noch vor Bach und sowas, ne, ist ja die Chormusik. Wir kennen das aus der Gregorianik und dann auch dann später in der Renaissance und sowas, Palestrina und so. Die großen Komponisten und die großen Innovationen der Musik waren erstmal Vokalkomponisten. Natürlich gab es Lautenmusik oder so ein Kram und es gab sicherlich auch Folklore. Aber zum Beispiel unsere ganze westliche Harmonik ist eigentlich entstanden in einer Kirche.
Ja.
Und jetzt fragt man sich, warum eigentlich? Wie klingt eine Kirche? Wenn ich in einer Kirche auf ein Schlagzeug haue, haben wir oft erlebt, klingt es schrecklich.
Mhm.
Also eine Percussion-Gruppe, die in eine Kirche stellen, wahrscheinlich eher nicht. Es klingt furchtbar. Ich habe nur Widerhall, ich habe Reflexionen, keiner hört den anderen, es ist furchtbar laut. Was in der Kirche aber super klingt, sind Stimmen.
Ja.
Ich habe Nachhall. Wir kennen das aus der Dusche. Wer gerne in der Dusche singt, der singt natürlich gerne, weil diese Kacheln so eine schöne Resonanz bilden. Und man klingt plötzlich wie Pavarotti unter der Dusche.
Ja, aber es werden auch Höhen abgedeckt durchs Rauschen, oder? Also das ist ja auch wichtig. Das heißt, da ist man dann nicht ganz so kritisch mit sich.
Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Genau, also Kacheln plus so eine Art White Noise oder Pink Noise, was ich so überall drauflege.
Ja, also das ist ja das Filzprinzip des Klaviers eigentlich. Du deckst die Höhen ab und dadurch spielst du auf einmal besser.
Ja, sehr gut. Ja. Genau, guck mal, du musst dir vorstellen, du stehst in der Kirche und singst im Chor miteinander. Mehr als irgendwie rhythmisch komplizierte Sachen sich auszudenken, ist es ja irgendwie viel naheliegender zu sagen, wie klingen eigentlich Töne zusammen? Intervalle. Guck mal, ich singe ein A, du singst ein E, hier haben wir eine Quinte, aufregend, machen wir mal die Terz dazu, hier vielleicht mal einen Akkord verschieben. Dass unsere westliche Musik super harmoniebasiert ist und dass zum Beispiel ein Instrument wie die Orgel in der Kirche entsteht, ein Instrument, mit dem man sehr gut komplexe Harmonik spielen kann, ist kein Wunder, sondern das ist quasi abhängig von den Orten.
Ja.
Wenn wir jetzt mal rüberzoomen in quasi die afrikanische Musik, die ja dann quasi als Afro-Diaspora-Musik für Jazz- und Popmusik wahnsinnig wichtig wird, das ist Musik, die draußen stattfindet in erster Linie. Afrika, wissen wir ja jetzt, also ohne allzu hart in den Klischees rumzurühren, es ist natürlich warm in Afrika, wissen wir alle. Das heißt, das Leben findet draußen statt. Afrikanische Musik, sehr hochkomplexe Trommelmusik, Polyrhythmen.
Ja, ne? Weil die sich auch draußen durchsetzen.
Genau, was kann man draußen machen? Komplexe, synkopierte, rhythmische Musik. Kann man das in der europäischen Kirche machen? Eher nicht. Also kein Wunder, dass sich eine bestimmte Musik in einem bestimmten Raum entwickelt, nämlich draußen. Das sind jetzt zwei Extrembeispiele.
Ja, also genau, wir halten fest, sowohl Raum als auch die Leute, die sich in dem Raum befinden, formen eigentlich die Ästhetik der Musik, ne?
Genau, dann geht's weiter. Wir gehen quasi in die, was mal, nicht allzu lange. Es entwickelt sich sowas wie eine Oper. Und jetzt werden Opernhäuser gebaut. Jetzt interessant, im Gegensatz zur Kirche, wo man natürlich eher im Zeremoniell ist, in der Oper geht's heiß her. Das wissen wir alle noch so aus so historischen Beschreibungen. Früher in der, wie heißt das, Mailänder Skala oder sowas, da war Party.
Da wurde
geklönt. Das kann man eigentlich eher sicherlich sich vielleicht vorstellen wie heute in einem, ja, so eine Mischung aus Jazz- und Rockclub, ne? Also es wird wohl sowohl gegessen und geklönt als auch irgendwie reingerufen. Das heißt, die frühe Oper ist viel mehr auf Effekt ausgelegt. Laute, schmetternde Arien, Sachen, die die Leute dranhalten. Dasselbe in der höfischen Musik. Also natürlich ein Haydn oder sowas, der komponiert natürlich auch irgendwie fürs Konzert. Aber das ist ja auch oft Musik, die wird auf Bällen gespielt. Das ist Tanzmusik.
Ja, es gab ja auch explizit Tafelmusik zum Beispiel.
Ja, genau. Also das ist eigentlich Musik, die ist zur Unterhaltung oder zur Untermalung. Diese ganzen Tänze, Gigavotte, Allemande und sowas, was wir heute noch kennen aus den aus so barocken Suitensätzen oder eigentlich bis zur Symphonie, ne? Also diese ganzen Tempi, das sind ja Tänze. Das hat seinen Ursprung eigentlich damit, dass Leute dazu tanzen. Und dann passiert im 19. Jahrhundert.
Das wollte ich nur kurz sagen. Deswegen sollten wir die Ambient-Musik auch nicht zu abfällig betrachten, weil das eigentlich im Ursprung auch angelegt ist, dass sozusagen eigentlich Atmosphäre geschaffen wird zu anderen Tätigkeiten und kulturellen Zusammenkünften und so. Ja. Das ist jetzt nicht komplett absurd. Also die Musik, wir haben manchmal das Bild von klassischer Musik, dass die immer sozusagen darauf angelegt war, dass da Leute ruhig zusammen im Saal andächtig dieser Musik folgen. Das ist nicht ganz richtig.
Ja. Weil das verändert sich jetzt eigentlich mit der bürgerlichen Gesellschaft. Da haben wir eigentlich in der Schumann-Folge schon mal drüber gesprochen. Also Hausmusik wird wichtiger, Musik, die man zu Hause macht, am Klavier. Chopin haben wir drüber gesprochen, Musik, die in einem Salon stattfindet. Ne? Mhm. Also auch in einem bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang. Also da wurde schon zugehört, aber er bespielt natürlich sein Klavier auch so, dass es in diesen Räumen gut klingt und einen bestimmten Effekt erzielt. Gleichzeitig entsteht jetzt im 19. Jahrhundert sowas wie diese echte Konzertkultur. Und das ist nämlich ganz interessant, wie beeinflusst das die Musik, während halt quasi die Klassik von einem Mozart oder einem Haydn noch viel tänzerischer war, mehr Effekte hatte oder sowas. Also es gibt zum Beispiel die Symphonie mit dem Paukenschlag von Haydn, ne? Diese Symphonie, wo nach einer Pianostelle so ein Tutti Forte Paukenschlag kommt. Das hat er quasi als Gag da eingebaut mit der Absicht, das Publikum aufzuwecken.
Ja.
So, was jetzt aber passiert ist, Beethoven, die moderne Symphonie, später Wagner, Mahler, Brahms, ne, die ganzen Romantiker. Das sind ganz lange Werke, stundenlang den Ring, aber auch so eine Mahler-Symphonie ist, da gibt's Werke über eine Stunde und sowas. Die haben eine irre Dynamik, die sind ganz leise, ganz laut. Das funktioniert nur vor einem stillen Publikum. Das heißt, diese Musik konnte sich nur entwickeln, weil man darauf angewiesen war, dass die Leute da still sitzen. Ist das nicht total interessant? Du könntest diese Musik gar nicht schreiben. Also wir haben ja oft den Effekt, Klassikradio läuft im Hintergrund und man hat überhaupt keine Ahnung, was da genau gespielt wird. Das ist halt irgendein Gedudel. Warum? Weil die Musik darauf angelegt ist, der leise zuzuhören. Das ist in ihrem Wesen. Wenn so ein Popsong im Hintergrund vielleicht den Zweck als Hintergrundmusik viel mehr erfüllt.
Ja, da muss man vielleicht schon zu sagen, dass ich eigentlich die Funktion des Konzerthauses auch in dem 19. Jahrhundert so ein bisschen ändert. Also wie gesagt, wir hatten vorher einen Ort der Party, des Raves. Und im Zuge der Industrialisierung auch wird eigentlich der Konzertsaal so ein bisschen mehr der Ort der Abgrenzung nach oben hin, also beziehungsweise nach unten hin. Also man hat sozusagen identifiziert sich mit der herrschenden Klasse und das gehobene Bürgertum wird da so ein bisschen reingelassen so. Und dafür ist aber klar, es sollten hier auch nicht zu viele Austausch stattfinden. Das soll jetzt auch kein Ort der Progression oder der kritischen Auseinandersetzung mit irgendwelchen Verhältnissen sein, gesellschaftlichen, sondern ihr habt so ein bisschen die Möglichkeit, hier mit uns zusammen rumzuhängen und wir hören zu. Wir sind ruhig und verhalten uns dementsprechend so. Das hat auch so eine politische Komponente. Ich habe da mal was von Berthold Seliger drüber gelesen. Ich habe das sehr lesenswerte Buch von Berthold Seliger, Klassikkampf, zu diesem Thema gelesen. Das fand ich ganz interessant, um das mal nachzuvollziehen, weil sich sozusagen die Gesellschaft im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung maßgeblich verändert und sowas wie ein gehobenes Bürgertum eigentlich erst entsteht. Also vorher war halt der Konzertsaal so ein bisschen für alle da. Genau, und dieses gehobene Bürgertum hat einen großen Einfluss auf die Politik, weil sie einfach recht mächtig sind, wenn sie irgendwie Fabrik zum Beispiel besitzen. Das ist so das klassische Beispiel. Und die will man natürlich irgendwie bei sich haben, bevor sie auf die Ideen kommen, irgendwie ihre Macht auch zu nutzen für andere Dinge, die den Machthabenden irgendwie vielleicht nicht so lieb sind. Und da war das Konzerthaus gerade richtig. Und deswegen ändern sich auch die Umgangsformen auch in diesem Ort. Und auch das Publikum ist quasi nicht mehr das gemeine Volk, das dort bespielt wird. Und dementsprechend ändert sich auch die Musik.
Ja, das ist ja so ein Henne-Ei-Ding. Das Interessante ist, du kannst plötzlich diese leise, super dynamische Musik machen. Super differenzierte, komplexe Musik, weil die Leute zuhören. Aber wer kann nicht zuhören? Das ist ja bis heute so, wenn wir RTL 2 gucken. Denn wir wissen, die armen Leute können sich nicht benehmen. Die können nicht still sitzen. Die sind die ganze Zeit am Pöbeln und Sabbeln. Und das ist dieses Ausgrenzungsprinzip des Konzerthauses, was man da beobachten kann. Weil die untere Klasse, die kann nicht still sitzen. Ist auch so ein bisschen wie in diesem Film Titanic von James Cameron, ne? Wo oben spielt das Salonorchester in der Titanic in der ersten Klasse und dann gehen Jack und Rose in die dritte Klasse und da wird auf den Tischen getanzt, weil die untere Klasse, die macht nämlich eine ganz andere Musik.
Genau, ja, ja. Aber da ist wenigstens Party.
Genau, da ist wenigstens Party. Genau. Ja. Also, aber halten wir mal fest, genau. Also von der Kirche, in der sich die Dynamik entwickelt, vom höfischen ins moderne Konzerthaus, ist quasi unsere westliche Musik durch Orte geformt, in denen sie stattfinden und Räume. So, wir waren ja gerade schon mal in Afrika. Natürlich gibt es auch, was weiß ich, asiatische Musik, arabische Musik, wo, was jetzt zum Beispiel Erzählen wichtig ist oder wie klingt Natur, solche Fragen. Ne? Aber das lassen wir mal beiseite, weil die afrikanische Musik, also schwarzafrikanische Musik, ist in diesem Fall interessanter für uns als Jazz-Podcast. Ne? Da, wie gesagt, Musik, die vor allen Dingen rhythmische Strukturen hat, die zeremonielle Strukturen hatte, also quasi die spirituelle Musik Schwarzafrikas ist eher auf Ekstase ausgelegt, während jetzt wahrscheinlich unsere westliche spirituelle Musik eher auf Kontemplation ausgelegt ist, ne? Mhm. In der Kirche, meditativ und so, genau. Und Tanz spielt da keine Rolle.
Nee, ist eigentlich eher so, der Konzertsaal ist eigentlich eher so ein Ort der Selbstbeherrschung, ne?
Genau, ja, stimmt, ja, absolut. Jetzt wir zoomen rüber, wieder zurück nach Afrika. Die afrikanischen Sklaven zum Beispiel in den Südstaaten der USA bringen jetzt natürlich ihre Musik mit. Haben wir, glaube ich, auch schon mal wir haben ja auch mal schon mal über New Orleans geredet. Es gibt in New Orleans ja zum Beispiel den Congo Square zur Zeit der Sklaverei. Das ist ein Ort, wo sich sonntags die Sklaven treffen dürfen und zusammen feiern. Die haben dann quasi so eine Art Off-Day. Und das ist zum Beispiel, gilt immer als zentraler Punkt für die Entwicklung des Jazz, weil da plötzlich draußen diese Musik gemacht wird, auf einem Square. Mhm. Jetzt entstehen, die Sklaverei endet, es entsteht der frühe Jazz. Der frühe Jazz findet statt auch draußen in Marching Bands.
Ah ja, stimmt. Ja,
so, richtig. Diese Marching Bands, diese Second Line Bands, da geht es darum, dass eine Band zum Beispiel bei einer Beerdigung oder bei einem Straßenumzug spielt, die Leute tanzen hinter diesem Straßenzug.
Ja.
Was brauchen wir also? Rhythmus. Der funktioniert draußen hervorragend. Und wir haben diese lauten Blasinstrumente, die auch draußen hervorragend funktionieren. Ja. Besser als eine Geige oder ein French Horn haben wir
jetzt. Eigentlich sind das so die wenigen Instrumente, die sich eigentlich da durchsetzen. Genau. Eigentlich Bläser und
Schlagzeug. Schlagzeug, also ne? Klassischen, die Instrumente aus dem Militär, aus dem europäischen Militär. Jetzt ist der Zweck dieser Musik plötzlich Tanz. So, was brauchen wir für eine Tanzmusik? Wir brauchen auch einen nicht enden wollenden Strom an Musik. Das heißt, wir spielen ein Lied. Wäre ja schade, wenn jetzt Pause ist. Hast du eine Idee, was wir machen? Komm, wir spielen Solo. Das heißt im Prinzip, die Improvisation im Jazz könnte man sich auch erklären mit der Verlängerung eines Stückes.
Ja.
Weil irgendwann ist die Melodie durch und dann spiele ich halt einfach immer weiter. Genau, der Jazz geht in Clubs, der Jazz wird Tanzmusik. Also da haben wir jetzt zwei Entwicklungen. Während in New Orleans natürlich noch die Improvisation kollektiv ist, weil das draußen gut funktioniert in so einer Brassband, wird jetzt in Chicago zum Beispiel werden Solisten interessanter. Wir sind wieder im Club. Wir sind näher dran. Louis Armstrongs Hot 5, Hot 7 Aufnahmen, wo quasi so der Solist im Jazz erfunden wird, entsteht natürlich dann eher in einem Club als draußen.
Warum? Warum? Erklär das nochmal kurz.
Naja, du bist plötzlich im Club. Du bist näher dran an der Musik.
Weißt du? Und da wird der Einzelne wichtiger wieder oder der?
Dann kann plötzlich Louis Armstrong ein Solo spielen und geht nicht unter quasi in einem Straßenzug oder sowas.
Ja, ja. Also so ein bisschen, der Genius lässt sich besser präsentieren. So,
ja, also oder es gibt wieder so eine 1:1-Ansprache. Ne?
Ja.
Dann ist die Big Band-Musik ist dann natürlich Tanzmusik. Wenn wir jetzt heute diese Musik von Duke Ellington, von Benny Goodman, von Count Basie hören, das ist natürlich Musik, die ist für Ballrooms geschaffen, mit diesen klaren Riffs, mit starker Rhythmik und sowas und vielleicht etwas einfacheren Sachen. Und der Jazz wird eigentlich dann erst wieder europäisiert quasi im Bebop. Weil der Bebop ist dann quasi Zuhörmusik wieder. Ja. Weil man sagt, hey, wir haben keinen Bock mehr, nur eure Tanzband zu sein. Wir machen jetzt eine komplexere Musik, zu der wieder zugehört werden soll. Was sich dann fortsetzt im Cool Jazz.
So der Jazz, wie wir ihn heute wahrnehmen, wird dann eigentlich so eine Art Zuhörmusik, wo man so ein bisschen sich bemerkbar machen kann. Anders als jetzt im Konzertsaal, wo man wirklich ganz ruhig sein darf. Man darf auch mal klatschen zwischendrin, auch während des Stücks und so. Das ist ja alles erlaubt. Aber trotzdem geht es da eigentlich ums Zuhören. Also hat sich der Jazz in der räumlichen Entwicklung auch irgendwie vom Rave zum Ehrfurchtsort entwickelt.
Ja, ne? Interessant, oder? Und darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus jetzt mit diesem langen Vorlauf. Also wir haben ja auch über das Modern Jazz Quartett geredet in den 50ern, was dann eher so wieder die Konzertseele sucht und auch seine Musik daraufhin anpasst. Natürlich eine Musik, Modern Jazz Quartett mit einem Vibraphon und einem Piano ohne Bläser, ist natürlich eine Musik, die funktioniert zum Beispiel besser in einem klassischen Konzerthaus.
Ja.
Weil es nicht so laut ist alles. Besen, Schlagzeug und irgendwie keine Trompete, die einem alles wegfetzt oder die ein lautes Schlagzeug provoziert, sondern alles so ein bisschen ruhiger.
Ja, aber dass sich der Rave in seiner Entwicklung irgendwann zu einem Ort der Ehrfurcht entwickelt, das kann man zum Beispiel im Techno auch beobachten. Also wenn man zum Beispiel jetzt ins Berghain geht, so allein wie das angeordnet ist und wie die Musik präsentiert wird und quasi der Raum einen einnimmt und so, es ist total angelegt, auch in der Art und Weise, wie die Musik präsentiert wird, dass das irgendwie auf lange Sicht auch ein Ort wird, wo man total ehrfürchtig irgendwie der Musik gegenüber ist, oder nicht? Also ich finde, das irgendwie kann man schon irgendwie so absehen. Und es ist ja auch passiert, dass irgendwie so Technomusik irgendwann auch so eine Art Zuhörmusik wurde. So, also das war im Ursprung ja nicht angelegt. Das war ja nur zum Tanz da. So, ja. Und hat sich dann ja so in den Nullern, Zehnern so langsam entwickelt in so eine Richtung. Ja, ist schon auch noch zum Tanzen, aber bitte, das ist hier auch alles sehr nah an so einer ganz feinen Ästhetik. Also es gibt auf jeden Fall diesen Strom in der Technomusik.
Es gibt diesen Strom, aber das Interessante ist, der ist nicht besonders erfolgreich. Und ja, das zeigt sich nämlich dann auch, das finde ich, der Techno, da springen wir jetzt so ein bisschen, weil jetzt sind wir wirklich in der Beschallungstechnik und natürlich die Disco-Musik und später die Techno-Musik, Detroit Techno und so. Das funktioniert natürlich, weil du wahnsinnig laute Anlagen mit viel Bass in zum Beispiel eine Fabrikhalle schicken kannst. Ja. Das Berghain ist ein altes Umspannwerk. Und genau, dieser Listening-Techno, der hat gar nicht so ein großes Publikum. Weil hier nämlich dann vielleicht was Interessantes passiert. Wenn du dann in so einem Konzerthaus dann irgendwie so ein bisschen Elektronik, aber noch mit Streichern und sowas präsentierst.
Also ich würde sagen, es ist eine Zeit lang war das sehr, sehr beliebt, das so ein bisschen hochkulturell einzugliedern. Ja. So, also mit so Protagonisten auch des Berghains und so. Da gab es ja Projekte auch für Oper und weiß ich, alles Mögliche und Konzertsäle und so. Aber du hast recht, langfristig hat das nicht so richtig gefunzt. Ne?
Ich glaube, das nimmst du auch quasi aus deiner Bubble raus wahr, weil ich glaube, in absoluten Zuschauerzahlen sind wieder im Milli-Bereich der Leute, die in Techno-Club gehen, die sich dann für
sowas bei dieser Musik konzentrieren. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entscheidet, eignet sie sich ja auch nicht mehr für Großveranstaltungen.
Genau, das ist ja aber das Interessante. Hier haben wir es nämlich dann zu tun und das ist auch was, worauf ich hinaus wollte, dieser Clash der Räume. Was passiert eigentlich, wenn wir eine Musik in einem Raum spielen, die nicht dafür angelegt ist? Und ist das vielleicht auch klar, dass eine bestimmte Musik in einem bestimmten Raum nicht funktioniert?
Ach so, und das ist dein Take quasi. Deswegen war diese Hochkultur-Techno auch zum Scheitern verurteilt, weil quasi eigentlich die Musik in den falschen Raum getragen wurde.
Ja, also weil dieser Raum jetzt, die Leishalle, ist irgendwie für Live-Elektronik nicht so interessant wie für ein Kammermusikkonzert oder ein symphonisches Konzert. Also ich meine, wir erleben das in diesem Bereich Jazz ja auch. Bei der Lambert-Musik geht es irgendwie, finde ich, weil die auch dann in Kirchen teilweise vielleicht mit einer angepassten Spielweise funktioniert.
Ja.
Aber ich merke auch, dass wenn ich jetzt in einem großen Raum ein Jazzkonzert sehe, meinetwegen irgendwie ein Trio oder ein Quartett und das spielt dann im CCH oder in der Leishalle oder auch in der Elbphilharmonie, obwohl die natürlich eigentlich toll klingt, es funktioniert halt leider nicht so gut wie in einem kleinen, hölzernen Raum, einem Jazzclub. Also das ist ja was, was dann auch die Rockmusik erlebt. Die Beatles spielen auf der Reeperbahn in Hamburg, im Kaiserkeller. Ja. Flacher Laden, scheppert ordentlich, die Verstärker waren noch nicht so laut. Da konnte sich ein bestimmter Stil entwickeln. Und diese Band war eine Top-Live-Band in dieser Zeit.
Ja.
So, dann geht die Beatlemania los und das Publikum wird jetzt Teil des Konzerts, weil die ganze Zeit kreischen.
Ja.
Und jetzt haben die Beatles zwei Probleme. Die Leute kreischen die ganze Zeit und es werden immer mehr Leute. Also spielen sie im Stadion.
Ja, und es gibt diese PAs noch nicht.
Und es gibt diese PAs noch nicht. Und plötzlich merken die Videos, scheiße, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ja. Wir können es eigentlich gleich lassen. Es gibt dann relativ schnell diese PAs. Und dann merkt man aber zum Beispiel auch in dem Stadionrock der 70er Jahre, Led Zeppelin, AC/DC, diese Musik ist viel mehr ausgelegt auf diese großen Säle mit harten Riffs. Also ich muss an sowas, ich weiß nicht, das ist vielleicht schon 80er, aber das Stück We Will Rock You von der Gruppe Queen, das ist ja ausgelegt aufs Stadion.
Na klar.
Hast du diesen Queen-Film gesehen?
Habe ich mal gesehen, ja.
Ja, ich meine auch, da gibt es so eine Szene, wo dann Freddie Mercury so erklärt, ey, ich habe mir was ausgedacht. Also dieses Stück ist quasi als Mitmachspiel konzipiert fürs Stadion. Also hier hat wieder der Ort die Musik geformt. Darauf wollte ich hinaus.
Genau. Und du hast es ja eben schon angedeutet, im Jazz gibt es da einen, also würde ich sagen, sehr besonderen, sensiblen Umgang mit dem Raum. Deswegen, wir sind ein Jazz-Podcast, versuchen ihn zu popularisieren. Deswegen sollte man es vielleicht auch nochmal sagen, also wenn man da jetzt noch nicht so eingestiegen ist, das Erste, was man machen sollte, wenn man sich dafür interessiert oder anfängt, sich dafür zu interessieren, ist natürlich in den Ort zu gehen, wo diese Musik am besten klingt, wo die Musiker damit am besten umgehen können und nicht dann in einen Konzertsaal. Nur weil da, was weiß ich, Pat Metheny spielt oder so und man denkt, ich muss gleich groß anfangen.
Ja.
So, sondern das macht wirklich Sinn, eigentlich erst sich dahin zu orientieren, also dass man diesen Raum, der für die Musik maßgeblich ist, auch mit einbezieht. Es ist wieder tatsächlich im Jazz so eine Art Mitmusiker, also der eigentlich erst zu Beginn des Konzertes auf der Bühne erscheint. Also ich finde das auch immer so magisch, wenn ich in Jazzclub bin und diese ersten Sekunden die Band kurz braucht, um sich darauf einzustellen, so wie können wir hier miteinander umgehen? Weil man könnte ja auch sagen, hey, wieso, ihr habt doch bestimmt vorher schon mal Soundcheck gemacht. Aber da ändert sich was Maßgebliches, nämlich zu dem Beginn des Konzertes ist nämlich was anders.
Weiß ich nicht, das Publikum ist leise?
Ja, das Publikum ist da.
Ja,
das Publikum ist da.
Und
der Raumklang verändert sich maßgeblich. Hm. Also dieses Mischer-Klischee, so wenn erstmal Leute drin sind, dann klingt's nochmal ganz anders. Das stimmt nirgendwo mehr als in so akustischen Zusammenhängen und in der Jazzmusik im Besonderen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das wird immer total deutlich in diesen ersten, sag ich mal, Minuten, wenn das Konzert losgeht, wo man so richtig merkt, es wird so austariert, was geht hier in diesem Raum? Wie kann ich die Musik gestalten? So, weil auf einmal kommt sozusagen ein neuer Musiker mit auf die Bühne, den du vorher nicht mit in Betracht ziehen konntest, mit dem du auch nicht proben konntest.
Ja, so. Ja, ich finde das ein super Hinweis, wenn du sagst, was einem bei Pat Metheny abgeht, ist halt dieses Raumerlebnis. Vielleicht auch mal, wenn man sich für Live-Musik interessiert, vielleicht auch ein Konzert anhand des Ortes auszuwählen.
Ja, das ist gerade das, was ich sagen wollte.
Ja, das meine ich ja genau. Da wollte ich dich drin bestätigen, weil das ist ja eine total gute Herangehensweise, auch sich zu fragen, wo findet eigentlich eine bestimmte Musik statt? Wo klingt sie gut? Und das ist nämlich auch was, wer noch nie auf einem Stadionkonzert war, ist eigentlich egal, wer da spielt, das klingt immer kacke. Es ist nicht dafür gedacht.
Ja.
Also klar, natürlich, wenn man Taylor Swift sehen möchte, ist es natürlich super, ins Stadion zu gehen, weil sie da spielt. Aber, und man sie nirgendwo anders sehen kann, aber es wird scheiße klingen.
Ja.
Das heißt, wenn man irgendwie ein tolles Konzert in einer ähnlichen Stilistik hören will, muss man vielleicht eher in einen Club gehen.
Ja.
Ja, also wenn man sich für diesen Klang interessiert.
Genau, ich finde es auch im Jazz wirklich entscheidend, weil sich dadurch, wie sonst in keiner anderen Musik, also die Performance und der Sound und die Musik an sich, die Spielentscheidungen und letztlich somit auch die Komposition verändert. Und das hast du wirklich eigentlich nur in dieser Spielart. Also, weil man versucht ja sonst immer noch quasi etwas abzubilden, was man eingeübt hat und so. Und es gibt im Jazzmusik diese Offenheit zu sagen so, nee, also wenn der Raum das nicht hergibt, dann wird natürlich die Musik verändert. Und zwar in dem Moment, wo wir halt mit diesem Mitmusiker, dem Raum und wie er befüllt ist, umgehen müssen. Also wenn wir Improvisation als so die schnellste Form der Komposition betrachten, spielt der Raum eigentlich in seinem Ist-Zustand, also jetzt sind die Leute da, eine ja fast kompositorische Rolle, würde ich sagen.
Viel, was ich jetzt auch erzählt habe über Räume, das steht auch so ähnlich oder ist angeschnitten in diesem Buch von David Byrne, How Music Works. Und er hat nämlich, sein großes Beispiel ist das CBGBs. Das ist dieser Club in New York, wo die Ramones gespielt haben und dann später Blondie und sowas. Also so die Geburtsstunde des Punk und dann auch Wave und so. Und er sagt, dieser Raum, das ist so ein kleiner Club. Ich war da mal drin in New York, da ist mittlerweile eine Boutique drin. Also ich war in der Boutique. Das ist ein relativ kleiner Raum, der mit so Schrott vollgestellt war und Postern. Und der klang wohl erstaunlich gut.
Ja.
Also das heißt, diese Spielweise der Ramones oder sowas, so einen schnellen Punkrock, der gut in diesem kleinen Raum funktioniert. Der hätte sich vielleicht im Stadion nicht so gut entwickelt.
Ach so, ja, genau. Das ist ja auch richtig, dass auch Musik, also Musiker anderer Spielarten in ihrer Spielweise auf den Raum eingehen und in gewisser Weise in bestimmten Orten dann am allerbesten spielen können oder so,
genau,
die gut zu der Musik passen. Was ich aber, den Unterschied will ich kurz nochmal deutlich machen.
Ja.
Der Ort beeinflusst als aktiver und unberechender Mitmusiker die Improvisation in der Jazzmusik.
Na klar.
Und das ist einfach andere Musik. Also wenn ich in der Kirche spiele oder in einem größeren Raum, werde ich wahrscheinlich als Saxophonist, das ist jetzt ein bisschen klischeehaft ausgedrückt, aber wahrscheinlich mich für längere Noten entscheiden. Ja. Wenn ich im kleineren Raum spiele, werde ich mich wahrscheinlich für kürzere Noten, die schneller aneinander rauffolgen, entscheiden, weil das halt Effekte sind, die dort funktionieren. Das heißt, die Musik ist anders.
Ja.
Selbst wenn das gleiche Stück gespielt wird, das ist bei den Ramones wahrscheinlich nicht so. Da ändert sich also natürlich die Spielweise minimal,
ja,
und so, man geht darauf ein, aber das würde ich sagen, das ist schon nochmal ein Unterschied.
Genau, genau. Du gehst ja quasi, sagst, man reagiert in bestimmten Genres quasi aktiv auf den Raum. Aber was ich ja versuche zu sagen, ist ja vor allen Dingen, schon bevor man reagieren muss auf einen neuen Raum, ist die Musik, hat sich die Musik schon entwickelt durch den Raum, in dem sie entsteht. Also
ja,
für den sie gedacht ist. Es gibt manchmal auch das Phänomen, dass eine Musik so deplatziert ist im Raum. Also wir hatten das ja schon mit dem Techno im Konzerthaus. Aber ich finde, das gibt es auch so im Pop-Rock. Das kenne ich noch so von so Nachwuchsbands, die so besonders poppig sind und es richtig wissen wollen. So, weißt du, so sehr eher so, sagen wir, sich mal so kommerziell orientieren. Ich sag mal so Richtung, ja, Deutschpop, Rock oder sowas. Und wenn die dann, waren wir mal im Privatclub bei so einer Band, da hatte Schaubi auch Gitarre gespielt. Und da spielten auch noch so andere Deutsch-Pop-Protagonisten mit.
Ja,
und der Sänger, der hatte so wilde, schöne Haare. Und der hat so sehr deutsch-poppige Musik gemacht. So Nuller oder Anfang Zehner
war das. Ich erinnere mich noch.
Das war so sehr chartsorientiert. Und ich weiß noch, dass ich vor der Bühne stand, weil da waren irgendwie 10 Leute in dem kleinen Privatclub, dass das völlig deplatziert wirkte, diese Musik, die so ganz klar so für Radio und Kieler Woche, Stadtfest so geschrieben war, so große Geste, dann auf so einer kleinen Clubbühne zu sehen.
Ja. Ja, und da muss man ja auch sagen, dass in der Performance keine große Souveränität in Bezug auf, wo bin ich hier, wie könnte ich die Musik vielleicht hier präsentieren, bestand. Ne? Also man hat ein festes Bild im Kopf gehabt und hat dann durchgezogen und dachte, egal. So,
ja.
Was ja nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Du hättest ja sagen können, ja, die Musik kann ich ja auch in diesem Raum irgendwie gestalten und vielleicht die Performance angleichen dementsprechend. Wäre ja gegangen.
Wäre gegangen, genau. Aber zum Beispiel, wenn man so drüber nachdenkt, ist mir klar geworden, wir sind ja beide auch sehr geprägt durch so diese Indie-Musikszene, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und da gibt es ja zum Beispiel eine ganz starke Ablehnung von so, oh, das ist jetzt zu poppig, oh nee, keine Publikumsinteraktion. Und so Shoegaze, weißt du, diese Stilistik, wo man dann immer so quasi auf den Boden guckt, auf seine,
weil die Haare vorne so lang sind, dass man eigentlich nur auf die Schuhe guckt.
Aber da hatte ich gedacht, ja, ist das nicht auch durch die Räume geprägt? Weil natürlich in so einem kleinen Indie-Club, da kann ich das machen, in so einer intimen Atmosphäre, da kann ich so auf meine Gitarre gucken und da kann ich so einen intensiven Sound erzeugen, ohne groß mit dem Publikum interagieren zu müssen. Aber wenn dann diese Bands größer werden und plötzlich in der großen Halle spielen, eine Indie-Band, die eigentlich so ein bisschen komplexere Musik gemacht hat, dann funktioniert das vielleicht nicht mehr. Also, und daher vielleicht auch so ein bisschen diese Ablehnung der großen Geste, weil man möchte ja gar nicht auf die große Bühne, man möchte ja in seinem kleinen Club sein.
Ja, man hat die Performance eigentlich dafür ja schon ausgelegt.
Genau,
so, ne?
Und das fand ich irgendwie nochmal erhellend.
Ja, das ist halt wirklich die Frage, was machen eigentlich diese Räume, wo die Musik entsteht, auch mit den Musikern?
Ja.
Und also nicht nur dem Publikum, so. Das ist ja sowieso immer die Frage, wie muss sich das Publikum eigentlich in bestimmten Räumlichkeiten verhalten?
Ja.
Aber auch, wie verhält sich eigentlich der Musiker? Und kann er dann eigentlich noch raus? Kann er eigentlich wechseln, wenn sich die Räumlichkeit verändert? So.
Ja.
Oder ist das schon zu sehr drin? Und oder ist die Musik schon so gefestigt in ihrer Ästhetik, dass sie quasi keine Flexibilität mehr mitbringen kann da?
Ja. Aber zum Beispiel, es gibt doch auch oft so dieses, dass irgendwie so größere Bands dann irgendwie nochmal eine Unplugged-Tour machen wollen oder sowas. Oder Solo-Tour oder sowas. Steckt da vielleicht auch die Sehnsucht nach anderen Räumen hinter?
Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber diese Legende, dass Bon Jovi irgendwann mal unter anderem Namen dann so eine Tour gebucht hat und halt das nur so gestreut hatte, damit er endlich mal wieder vor 150 Leuten spielen kann, weil er Bock drauf hatte oder vor zwei
Jahren
so einen kleinen, dann durch Amerika so eine Tour gemacht hat. Und es hat sich dann natürlich rumgesprochen, weil jeden Abend ausverkauft, aber die Räume wurden nicht größer. Er hatte Bock, einfach mal wieder in so einem Club zu spielen. So. Weiß nicht, müsste ich nochmal googeln, ob das stimmt.
Ja,
ich hab's
mal
gehört.
Aber es ist ja zum Beispiel auch gern mal so, dass so eine deutsche Band irgendwie im Ausland spielt oder sowas. Jetzt waren die Toten Hosen in Prag. Vielleicht steckt da auch hinter, vielleicht ein bisschen kleiner mal spielen, mal wieder im Club. Ja, oder von dir sind Helden. Schweden habe ich das mal gehört, dass sie dann so in Amsterdam.
Ich habe die in Amsterdam gesehen.
Ja, genau. Da sind natürlich nur deutsche Erasmus-Studenten, aber halt nicht so viele.
Ja.
Das war, ist irgendwie
genau,
so
übersichtlich.
Ja, genau. Also das so ein bisschen zur kurze Abhandlung über Räume, ne?
Ja gut, was da ja auch wichtig ist, und du hast, glaube ich, schon eben so ein bisschen darauf Bezug genommen, die Art und Weise, wie der Raum gestaltet ist, spielt auch nochmal eine tragende Rolle. Also nicht nur in Bezug auf, wie klingt er, wie groß ist er, sondern eigentlich, wie sieht er aus und wie ist er ausgeleuchtet? Also das ist wirklich ja entscheidend für die Performance, würde ich sagen, das Thema Beleuchtung oder wie lässt sich ein Raum eigentlich beleuchten? Und da fand ich es einen eklatanten Unterschied vom Kammermusiksaal zu Kampnagel. Wir haben im Kampnagel eine Theaterbühne, wo du halt eigentlich die Bühnen derart ausleuchten kannst, dass halt die Leute auf der Bühne so einen eigenen Raum bekommen und sozusagen die vierte Wand steht. Also man muss sich die ganze Zeit sich mit den Blicken des Publikums auseinandersetzen. Gänzlich anders verhält sich das im Kammermusiksaal. Das sind so weiße Sitze. Das heißt, selbst wenn du ganz dunkel machst, reflektieren eigentlich diese Sitze immer noch unglaublich stark.
So ein ganz helles Holz. Ne? Genau.
Ja, so dass du halt eigentlich quasi konstant das Gefühl hast, das Publikum schaut auf dich hernieder. Dann ist das Ganze auch noch so angeordnet, dass du in der Mitte unten angeordnet bist und um dich herum sind die Leute im Kreis angeordnet. Ein bisschen wie in der Elfi, wobei ich ein anderes Gefühl da hatte als in der Elfi. In der Elfi habe ich das Gefühl, dass es funktioniert besser, wahrscheinlich auch durch die Farbgebung und so dieser Sitze.
Ja, und man ist auch einen Tick weiter weg. Also das ist ja so ein klassischer Aufbau, der ist ja gar nicht so untypisch für Konzerthäuser, dass das Publikum so 360 Grad sitzt und auch Teil der Bestuhlung hinter der Bühne ist.
Ja.
Genau, nur in der Elbphilharmonie oder auch im großen Saal der Philharmonie, da ist das alles noch so ein bisschen weiter weg, dieser Kammermusiksaal. Ich war vorher noch nie in diesem Saal drin, wo wir gespielt haben. Ist ganz interessant. Ich musste daran denken, kennst du so viktorianische Gerichtsdramen, wo so die Angeklagten, die stehen so unten und drei oben auf so einem Amphitheater sitzen so Herren mit so großen Holzhämmern und so Puderperücken. Und gucken.
Und noch das Publikum irgendwie auch, das auch noch irgendwie rumschreit und eine Meinung hat und so. Ne?
Genau, und dann ist halt dieser Saal ist natürlich trotzdem, achso, da kommen wir zum Publikum, das benimmt sich natürlich ruhig, hört zu. Trotzdem ist es aber so hell, dass man irgendwie jeden sieht und jeden Stuhl und jeder nicht besetzter Stuhl, der angeleuchtet ist, wo halt keine Person beleuchtet wird, ist plötzlich wie so ein Scheinwerfer.
Ja.
Also
ja,
genau. Das ist dann auf Kampnagel ganz anders, das ist ja ein Theater, was eher so aus dem Profil Performance stattfindet, da spielt man einfach vor schwarzem Molton.
Ja.
Genau, und das ist alles viel, also ein Raum, der viel besser zu gestalten ist. Klingt wahrscheinlich für klassische Musik nicht so gut. Aber in diesem Kammermusiksaal, genau, ich habe auch mich mit anderen Kollegen darüber unterhalten, es fielen so Wörter wie Brennglas, man fühlt sich so wie unter der Lupe auf der Bühne. Genau, und dann sagte ich zu dir, glaube ich, nach dem Konzert, kein Wunder, dass so in der Klassik Bühnenangst so ein Thema ist.
Absolut, ja, genau. Das fand ich auch einen entscheidenden Gedanken, weil es ja tatsächlich so ist, dass man das da oft hört, so dieses Thema Beta-Blocker und so spielt irgendwie eine riesengroße Rolle. Und selbst Leute, die in einem großen Klangkörper spielen und irgendwie da eingegliedert sind und sich eigentlich gar nicht so große Sorgen machen müssten, so trotzdem wahnsinnig leiden unter so Bühnenangst und Lampenfieber und so. Genau, kein Wunder, wenn die dort so präsentiert werden und so ausgeleuchtet werden, so und die Publikumsanordnung dementsprechend ist, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, man ist auch sehr unter Beobachtung. Man ist eigentlich nicht so in seinem Raum, sondern es ist wirklich so, ja, hier bist du und hier schauen jetzt die Leute dir zu.
Ja, absolut.
Genau, auf deine Hände, auf deinen Körper und so. Du bist alles ist da. So, ja, genau.
Der klassische Präsentierteller. Ja, genau.
Ja.
Ja, ganz komisch. Also das ist ja ein Thema, was wir in den letzten Wochen öfter mal hatten und das ist jetzt eigentlich auch wirklich meine abschließende Erkenntnis. Sobald irgendwie ein Schlagzeug dabei ist, hat man in diesen klassischen Räumlichkeiten eigentlich nichts zu suchen. Ich hatte ja auch von der Tour mit Gisbert und Kai Schumacher erzählt, dieses Schubert-Programm, was wir noch ein paar Mal gespielt haben im April. Die Konzerte, die mir am besten gefallen haben, waren die in der Muffathalle und im Schlachthof Wiesbaden und nicht in der Philharmonie Köln oder der Elbphilharmonie. Vielleicht will ich das auch, weil ich eine bestimmte Agenda verfolge, aber ich bin da gerade durch mit in diesen Räumen spielen zu müssen, weil sich das dann irgendwie klassischer anfühlt oder so.
Ich würde sagen, die Musik funktioniert, würde ich sagen, erstmal natürlicher, also auch unsere Musik, wenn wir sie in einem kleineren so eigentlich Jazzclub-ähnlichen Laden spielen.
Ja, Club,
so.
Einfach ganz normale.
Ja, ganz normaler Club oder so. Aber trotzdem, würde ich sagen, haben wir auch gute Erfahrungen mit der Elfi zum Beispiel gemacht. Also da hat es, finde ich, funktioniert so, ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin da irgendwie verwirrt. Ich finde diesen Bau halt irgendwie beeindruckend. Ja. Ich finde mich selber natürlich auch so ein bisschen cool, weil ich jetzt irgendwie schon mal in diesem Raum spielen durfte, gebe ich ganz ehrlich zu, da ist auch eine gewisse Eitelkeit mit bei. Genau, und dieser Raum ist speziell, weil der sehr trocken ist für diese Art Konzerthaus und irgendwie auch fancy aussieht. Aber ich bin mir da auch nicht sicher, weil von all den Konzerten, die ich da gespielt habe, ich glaube, es war 4-mal, habe ich auch nie ein unverstärktes Konzert gespielt. Sondern ich habe auch immer nur PA-Konzerte gespielt.
Ja, ja, genau.
Und muss auch sagen, ja, ist das so toll? Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, mir geht es dann eher um die Idee da zu spielen, als um das wirkliche Konzerterlebnis da. Ich bin da sehr hin und her gerissen, wie ich das alles finden soll gerade.
Dies ist auch die Frage, liegt es am Klang? Ja, bestimmt auch. Aber es liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie das Publikum auf diesen Raum reagiert.
Genau, und lass uns doch nochmal darüber reden. Das hat ja auch was damit zu tun, wie sitzt man, wo sitzt man, was, wie verhält man sich?
Das Publikum ist sich natürlich auch etwas unsicher, ob der Art und Weise, wie man jetzt auf diese Art und Musik in so einem Raum reagiert, weil man natürlich eigentlich denkt, ist ein bisschen andere Musik gehört hier eigentlich rein. So, ne? Also wir haben ja so eine Art Popshow da gemacht mit vielen Gästen und so. Teilweise einfach Songs gespielt, am Anfang ein bisschen Jazz quasi, also könnte man sagen, aber eigentlich ja nicht das, was eigentlich in diesen Raum gehört. So.
Genau.
Und ich glaube, da wird es dann für das Publikum auch manchmal nicht so leicht, eigentlich für sich selber herauszufinden, wie reagiere ich denn jetzt eigentlich darauf? Ist das jetzt hier Hochkultur? Ja. Verhalte ich mich dementsprechend? Oder ich sehe irgendwie eine Art Popkonzert, so verhalte ich mich dementsprechend und so. Und ich glaube, da wird viel nachgedacht.
So. Ich habe auch das Gefühl, es herrscht, sobald sich hingesetzt wird, große Verwirrung, wie man sich verhält in so einem Konzert. Da müssen wir halt auch wirklich nochmal drüber reden, was ist eigentlich ein gutes Publikum?
Ja.
Das ist ja je nach Stilistik völlig anders. Für ein Klassiker ist ein gutes Publikum zum Beispiel ein stilles, aufmerksames Publikum.
Ja, man könnte ja auch irgendwie sagen, ein gutes Publikum ist eines, was sich den räumlichen Umständen angemessen verhält. Also und natürlich der gewünschten Aufführungspraxis, also die halt einhergeht mit den einzelnen Genres. Das heißt, wenn du ein Jazzkonzert spielst im Zigzag oder so, freust du dich über ein Publikum, was auf der einen Seite aufmerksam ist, auf der anderen Seite aber auch trotzdem sich frei fühlt, sich ein Getränk zu holen oder zu bestellen und so. Und da gibt es ja sozusagen die Balance. Aber trotzdem, du wünschst dir jetzt nicht, dass die über ihre täglichen Probleme dabei reden, so, ne? Also es soll eigentlich nicht gequatscht werden, so, aber es darf kurz mal, einen kurzen Moment der Abwesenheit darf es geben, wenn dafür dann auch im nächsten Moment, wenn man es besonders gut findet, man auch mal reinruft und sagt, wie toll man es findet gerade, so.
Ja, genau, aber ich finde das jetzt gar nicht so einfach für ein Publikum rauszufinden, wie verhalte ich mich jetzt hier richtig? Also du hast ja auch schon mal darüber, dich mal beklagt darüber, dass du im Donau angeschrien wurdest. Obwohl du dich ja über die Musik unterhalten hättest.
Ja.
Also okay. Und das zeigt ja, wie schwierig das ist, auch mit dem Raum als Publikum umzugehen. Also es sind ja gar nicht nur wir, die Opfer hier. Wir opfern hier die ganze Zeit rum. Die schlimmen Räume. Unsere Impros, das Publikum, dem geht's ja genauso. Die wissen ja auch nicht, wie sie sich in den Räumen verhalten sollen.
Ja, genau. Der Klassiker im Kammermusiksaal wünscht sich eigentlich ja ein ruhiges Publikum, was, also ich weiß nicht, gibt da auch ja auch spezielle Regeln, dass man nicht zwischen den Sätzen klatschen darf und so. Aber am Ende natürlich soll es einen großen Applaus geben, eine Verbeugung und dann war es das. So. Und man freut sich eigentlich über ein sehr, sehr ruhiges Publikum, weil man das interpretiert als besonders aufmerksam der Musik gegenüber, der eigenen Performance gegenüber.
Genau. Und zum Beispiel, wir haben jetzt letzten Donnerstag gespielt mit Die Höchste Eisenbahn beim Immergut-Festival.
Ja.
Übrigens auch interessanter Raum, weil das erste Open Air, soweit ich, oder? Ja, ich glaube, das erste Mal, dass ich dieses Jahr Open Air gespielt habe. Hier haben wir es plötzlich nicht mehr mit einem Raum zu tun. Auch interessant, aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Genau. Ein Höchste Eisenbahn-Publikum auf einem Festival um 23 Uhr, da ist ein gutes Publikum natürlich ein anderes als ein Lambert-Publikum im Kammermusiksaal.
Ja.
Weil bei einem Höchste Eisenbahn-Publikum ist natürlich ein gutes Publikum, also das ist im Prinzip eine Indie-Pop-Band, die ist laut, die hat Gitarren, lautes Schlagzeug, das ist ein gutes Publikum, eins, das tanzt, das mitsingt, jubelt.
Ja.
Also das heißt, die Parameter für ein gutes Publikum sind ganz andere.
Genau, aber das hängt ja wiederum auch von der Größe des Ladens ab. Du hast jetzt von draußen geredet, klar, da wünscht man sich das. Aber jetzt nehmen wir mal ein Laden wie das Logo in Hamburg. Ja, da passen wir sich 150 Leute, 120 Leute irgendwie so rein, dann ist es voll.
Ja.
So. Und also da ist es ja eigentlich ähnlich ein bisschen wie im Jazzclub, dass man da eigentlich schon wieder eine Aufmerksamkeit verlangt, die auch also nicht zu ausgelassen ist. Da ist irgendwie auch blöd, wenn jetzt zu doll getanzt wird, oder? Also da gibt es ja schon wieder so einen, weil es halt so kleiner wird, eigentlich eher so einen Anspruch, ja, es soll schon irgendwie so sich ein bisschen bewegt werden, aber wenn jetzt irgendwelche Leute zu laut labern vor mir, so dann ist es selbst bei so einer Rock-Performance irgendwie nervig.
Ja, also ich glaube, das ist eine Frage des Schalldrucks natürlich. Es gibt eine Lautstärke, wo es egal ist, wie laut das Publikum ist. Die Beatles hatten noch nicht das Glück, aber heutzutage geht das. Und dann ist natürlich eine Rockshow im Logo, wo gemoscht wird, ja, also wo ein wilder Rocktanz aufgeführt wird, da ist das, verhält sich das Publikum dann natürlich richtig, weil in einem Rockkonzert, wenn eine Band jetzt ultra abgehen würde und die Leute würden einfach still vor der Bühne stehen und dann scheu klatschen nach dem Konzert, nach so einer, vielleicht sogar noch mit so 2 Sekunden Stille nach dem Schlusston, ist jetzt wirklich vorbei, wäre das total weird. Wäre das für ein Lambert-Konzert im Logo ein super Publikum wäre, was so still aufmerksam da stehen würde und zuhören würde. Also weißt du, was ich meine? Genau.
So leicht ist das alles nicht zu beschreiben. Ne? Und manchmal ist es auch so ein bisschen, man wundert sich, dass halt so die Regeln, die man dann aufstellt, an anderen Tagen dann überhaupt nicht gelten. So, ne? Das hängt dann auch wieder von Faktoren ab, wie Raum und wie verhält sich das Publikum im Raum und so.
Ja.
Aber ich dachte darüber nach und dachte so, eigentlich sind ja sowohl Jazzclubs als auch Konzertsäle so Orte der Traditionspflege.
Ja.
Und trotzdem sind sie so unterschiedlich angeordnet. Also du hast ja quasi eine andere Ausleuchtung, da wird mehr Aufwand betrieben eigentlich, so was Licht angeht im Konzertsaal so oder generell wie er gestaltet ist und so, da wurde viel mehr Geld für ausgegeben. Und dann hast du den Jazzclub, wo ja auch so eine Ehrfurcht trotz oder gerade wegen dieser Einfachheit, die dort vorherrscht, irgendwie besteht. So, ne? Da gibt es oft keine gute Ausleuchtung und es wird auch gar kein großer Wert drauf gelegt oder so. Meistens auch zu hell oder so, keine Ahnung. Und da dachte ich so, das ist doch irgendwie merkwürdig, dass eigentlich beide Musikformen wollen eigentlich das Gleiche, sind so auf die Traditionspflege ausgerichtet und trotzdem sind sie so unterschiedlich. Das fand ich irgendwie interessant.
Ja, ich glaube, dass die klassische Musik, die ist natürlich ganz klar aus dieser Zuhörtradition. Also das ist jetzt einfach wirklich 200 Jahre so, dass da aufmerksam zugehört wird. Die Jazzmusik ist immer noch, ja, da gibt's nach wie vor eine Verwirrung. Ist das Tanzmusik? Ist das Musik, zu der man labert, zu der man rumhängt? Ja. Ich bin mir da auch tatsächlich nicht sicher. Es gibt halt diese Jazzkonzerte so in der Jazzhall oder sowas. Das ist halt von der Bestuhlung dann eher wie ein Klassikkonzert. Da gibt's einen Fokus auf die Bühne. Ja, da geht man auch nicht zur Bar, da sitzt man. Aber jetzt so ein Club wie das Zigzag oder sowas oder das Donau finde ich dann schon schwieriger, da, weil da wird auch hinten an der Bar gestanden und an der Seite und sowas. Ja, rede ich da? Darf ich da reden?
Nein, du darfst da eigentlich jetzt nicht wirklich reden. Du kannst so ein bisschen was in das Ohr deines Kompagnons säuseln und darfst dir ein Getränk bestellen. Also das ist eigentlich, that's it. Mehr geht nicht.
Aber es gibt doch auch so diese Jazzclubs mit den Tischchen.
Ja.
Also ist jetzt weder im Donau noch im Zigzag, aber es ist im
Birdland. Doch, Zigzag hat Tischchen.
Kommt auf das Konzert an ein bisschen, glaube ich, oder?
Nee, vorne hat es Tischchen und
hinten
so mehr so Sitz.
Ja. Aber jetzt nicht so diese runden Tische, um die man im Kreis sitzt. Das gibt's ja auch manchmal.
Ja, nee, das ist also, ein bisschen anders, aber
genau.
In der Anlage ist es schon so ein bisschen so. Also das Tischchen hast, wo du dein Getränk abstellen kannst.
Genau, es gibt dann ja so auch so Jazzclubs, die sind gar nicht formell. Es gibt ja sogar so Dinner Jazzclubs, also ich glaube im Zigzag kannst du dir auch so ein paar Nackos bestellen oder sowas.
Ja,
ne?
Genau.
Also
ja.
Das ist da ist man in so einem komischen Grenzbereich irgendwie so, wo das nicht so richtig klar ist, wie man sich da jetzt verhält.
Ja.
Aber das gute Publikum, also wir merken, es gibt das aufmerksame Publikum und dann gibt es ja, das kennt man dann halt auch je härter der Rock oder auch im Hip-Hop ganz viel, wenn es dann heißt, das Publikum war schlecht, weil es ist nicht mitgegangen.
Ja, ja. Und ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, welche Ansage ich meinem Publikum gegenüber machen soll, wie sie sich auf meinem Konzert verhalten, weil das natürlich wieder total abhängig von dem Ort ist.
Ja.
Aber ich erinnere zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die wir hatten auf diesem Traumzeit-Festival, in dieser Kuppelhalle, wo man dachte so, wie soll das hier funktionieren? Das sind gleich irgendwie 2.500 Leute hier davor.
Ja.
So, die ist so halb offen.
Ja, ja, so eine Gießhalle oder sowas von einem
Stahlwerk. Wir repräsentieren hier so irgendwie so ein akustisches Set und so. Und wir haben natürlich ein bisschen Vorarbeit geleistet, das Set daraufhin ausgerichtet, dass man eher so ein bisschen lauter macht, so. Aber trotzdem, es war total so, also kann das funktionieren und so? Und wie verhält sich das Publikum eigentlich der Musik gegenüber und so? Und dann war es so, hat es sich total natürlich angefühlt. Die Leute haben halt das wahrgenommen wie eine Rockshow. Es war super, ne, eigentlich. Und auch so rezipiert. Ja.
Genau, da gibt's natürlich so ein bisschen Vorarbeit von so Esbjörn Svensson und Trio, ne, so in den Nullern, die haben dann auch so irgendwie so ein bisschen so eine Musik auch mal in so einem Kontext gemacht. Aber an anderer Stelle erzählst du ja zum Beispiel auch, dass du gesagt hast, du findest teilweise auch so diese auf so Jazz-Festivals, so diese Headliner-Bands auch so ein bisschen ambivalent, weil du das Gefühl hast, das ist schon dann auch eine Art von Jazz, die auf so
die PA ausgerichtet ist.
Ja, genau.
Also, dass die Musik schon so gestaltet wird, so dass ja eigentlich der Raum, quasi diese Traditionspflege, was den Raum betrifft, die wird da gar nicht mehr in die Komposition mit einbezogen, so, sondern man hat eigentlich, geht schon davon aus, das findet eh auf Festivals statt und dementsprechend gestalten wir auch die Musik, ja. Das ist so ein Eindruck, den ich hin und wieder habe, ja, aber ich will jetzt auch nicht zu streng sein.
Ja, tatsächlich geht ja dann das Publikum auch mit einer gewissen Erwartung in Konzert. hier kann ich tanzen, hier kann ich mitsingen, ne? Ja. Hier kann ich mitmachen oder hier kann ich einfach nur zuhören.
Ja.
Also und das muss man sich auch irgendwie immer klar machen so ein bisschen.
Ja, manchmal ist es zum Beispiel auch gar nicht unbedingt der Klang des Raumes, der da eine entscheidende Rolle spielt. Einer meiner Lieblingsläden ist zum Beispiel auch das Trafo in Jena. Wo ich das Gefühl habe, also das ist wirklich kein besonders gut klingender Ort, aber irgendwie macht dieser Ort was mit dem Publikum, das ist halt immer total, das ist ja so eine Art Berghain, das ist so ein Gefühl, so ein leicht technoider Vibe in so einer Fabrikhallen, das wirkt so wie eine alte Fabrikhalle.
So. Ach so, aber wir haben doch da auch mal in einem Raum gespielt im Trafo, der sieht eher aus wie so ein 60er Jahre Fernsehstudio oder sowas, so super hipstermäßig.
Da haben sie dann so ein bisschen Lampen angeordnet und so. Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, es bleibt so ein bisschen dieser Fabrik-Flair bleibt trotzdem irgendwie so da bestehen und der macht irgendwie total was, weil das Publikum muss da ja auch so durch und so. Also es ist ja wirklich ein Erlebnis, in diesen Raum zu gehen. So. Also vergisst man nicht so schnell, finde ich. Und das macht irgendwie was mit den Leuten, dass sie sich auch auf eine besondere Art und Weise der Musik zuwenden.
Ja, also ich finde, das hat auch einen totalen Reiz, auch wenn es denn funktioniert, zu sagen, wir präsentieren Musik an einem speziellen Ort oder vielleicht an einem Ort, der gar nicht dafür vorgesehen ist. Und so. Ja. Es hat aber auch absolute Fallhöhe. Es kann auch absolut schief gehen. Das habe ich die Hoffnung, dass wir das so ein bisschen rausgearbeitet haben.
Interessanter Raum, zum Beispiel auch was die Performance und die Musik angeht und wie sie sich halt präsentiert, finde ich das Trickster in Berlin. Mhm. Diesen wirklich trashigen Kellerraum. Und ich habe das schon unterschiedlichste Performances gesehen, also auch, sage ich mal, verschiedenste Genres. Ich habe das Gefühl, dass dieser Trash und diese Kelleratmosphäre immer einen großen Einfluss auf die Performance und die Musik hat. So. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde aber, Räume können auch überraschen. Also manchmal kommt man ja irgendwo an und denkt so, also hatte ich vorhin schon gesagt, so, also in dieser Kuppelhalle konnte ich es mir nicht so richtig vorstellen. Aber auch, erinnerst du dich noch daran, wie wir da in Athen waren?
Das war so eine Bücherei, oder?
Ja, so ein Kulturzentrum und da war irgendwie so eine Bücherei drin und wir dachten, oh, da sollen wir jetzt spielen. Und es wirkte so ein bisschen wie die öffentliche Bücherhalle. Und da hatte ich eigentlich gar keinen guten Vibe so beim Soundcheck. Und dann war beim Konzert Licht aus. Und irgendwie das Publikum gut angeordnet, klang auch geil. Ich würde sagen, eins der besten Konzerte, die wir je gespielt haben. So, das war wirklich überraschend, fand ich.
Ja, es vielleicht diese Bücher machen, das vielleicht eine ganz schöne Dämpfung auch.
Ja, vielleicht sollte man genau mal vorschlagen, so, als Absorber,
die Bücherabsorber. Ja, es gibt ja auch diese Tiny Desk von NPR, ja, stimmt, diese Tiny Desk, die sind ja auch in einem Buchladen. Ne? Also, glaube ich, gab es auch so zu Blogothek-Zeiten auch schon gern, dass man so eine Band mal in einen Buchladen gespielt hat. Oder dein fulminantes Jazzkonzert in dem Buchladen in Friedrichshain, wo ich mal war.
Ja, also, das war großartig.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Ding. Es ist wirklich auch nochmal ein eklatanter Unterschied, ob man vor tanzenden oder zuhörendem Publikum spielt. Also, weil das macht wahnsinnig viel mit der Performance. Also und das, finde ich, erklärt uns auch viel über die Geschichte des Jazz, ne? Ja. Wo der Jazz quasi so im Swing Age noch Tanzmusik war, wie er da funktioniert hat und wie er dann vielleicht später auch wieder so im Fusion Age funktioniert, vor einem großen Publikum, weißt du? Wenn Valerie Port in der Halle spielt und so. Das formt natürlich die Musik wahnsinnig. Ich kann mich noch erinnern, das ist so eine Erinnerung, die ich habe, dass ich irgendwann, ja, da war ich Anfang 22 oder sowas, da habe ich zum ersten Mal, hatte ich mal so einen Gig in Hamburg auf der Reeperbahn und das war damals im Drafthouse.
Ja.
Das ist so ein Club, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, der ist so hinter Molly Malone und hinter der Academy auf dem Hans-Albers-Platz. Und das ist so, ist eigentlich wie so ein Rockclub.
Ja.
So, da spielt man dann so mit so Rock-Cover-Bands. Vor so besoffenen Engländern eigentlich in erster Linie.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich da auf der Bühne stand und ich hatte jetzt auch nicht so viel Erfahrung sonst, hatte auch irgendwie jetzt keine Dorffest-Coverband als Teenie und war völlig überrascht, wie so ein Publikum abgehen kann, weil ich glaube, ich hatte noch nie vor so besoffenen Leuten gespielt in meinem Leben, die da ultra am Durchdrehen sind, wenn man Seven Nation Army spielt.
Ja, und das ist aber auch so ein bisschen mit eigentlich die Erwartung ans Publikum.
Oder? Ja, genau, aber ich hatte dann so ein wow, wie krass ist das denn Gefühl? Was macht denn das mit einem, wenn die Leute dann halt, also weil man wird ja auf eine ganz andere Art eingeheizt. Also ja, du kannst natürlich längst nicht so differenziert musizieren, dafür bist du aber angehalten, auch die Energie hochzuhalten. Ja. Da kann man nicht so lang Pause machen zwischen den Songs und sowas, ne? Und dann, es ist eine andere Art von Interaktion. Und ich meine, wer das wirklich durchgespielt hat und dann auch mit dem Raum und dem Publikum spielt, dann auch so ein Kiezmusiker, mit dem ich dann später oft gespielt habe, Ilhan, ist auch solo aufgetreten, so mit schöne Grüße, mit seiner so einfach mit der Akustikgitarre, hat aber auch dann so eine Band und ich habe da manchmal Aushilfe gespielt für den eigentlichen Bassisten. Und Ilhan, absoluter Meister der Publikumsanimation. Also wirklich je nach Lust und Laune und nochmal alles. So, Silicon Wade. Und jetzt alle hier da und super. Und ja. Also, und aber.
Brauchst du auch den Raum für den?
Genau, aber der, also das war bei Ilhan auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, der hat da so seinen festen Fahrplan, wo der Mitsingt herkommt. Nee, das war wirklich nach Lust und Laune wurde die Setlist gewechselt und wer das Gefühl hatte, jetzt muss der mit Gröler kommen oder jetzt brauchen wir hier einen Breakdown, jetzt brauchen wir hier ein Schlagzeug-Solo, dann hat er das gemacht, aber meisterhaft. Wirklich wie so ein, also der MC des Irish Pubs, also der hohe Priester der besoffenen Briten. Das hat wirklich immer wahnsinnig Spaß gemacht, war wahnsinnig beeindruckend, wie Ilhan diese Leute im Griff hatte.
Ja, ja. Also da muss man wirklich sagen, dass das halt viel, viel schwerer wird, je größer der Raum wird, ne?
Ja.
Also sozusagen so ein Gefühl zu schaffen von Gemeinschaft, ich kann die Leute ansprechen, die machen mit und so. Da muss man wirklich seine Performance und auch seine Ansprache, seinen Moderationsstil ja total anpassen und verändern. Ab dem Zeitpunkt, wo die Bühne halt einfach größer wird oder der Raum. Also auch Publikumsanimation. Also muss man wirklich ein Talent für haben, dass das irgendwie gut funktioniert, so wie es sich Queen vorgestellt hat mit We Will Rock You. Ne?
Ja, ja, wenn man sich jetzt so Freddie Mercury Videos anguckt, Live Aid, diese ganzen Videos, wie die Leute dann nachsingen müssen. Und so, das ist halt meisterhaft und das ist aber auch darauf ausgelegt, weil wenn man natürlich aus dem Indie-Club kommt, wo man so mal so eine gemurmelte Ansage macht oder jetzt so eher im Jazz- und Klassikbereich, wo man dann so gestellste Ansagen machen kann und davon ausgehen kann, dass die Leute da auch zuhören, dass sowas funktioniert im Stadion und schon gar nicht vor Besoffenen funktioniert das natürlich nicht. Da muss man sich was anderes überlegen. Also auch da formen die Räume die Ansagen.
Ja, genau. Interessant finde ich auch Publikumsanordnung immer irgendwie interessant. Also einfach, wie die Leute um dich herum sich versammeln. So, wir hatten ja schon gesagt, ganz im Kreis ist irgendwie komisch, weil du auch immer das Gefühl hast, dir ist jemand im Nacken.
Ja.
Aber ich finde es jetzt nicht so schlecht, wenn sie direkt vor dir sind. So wie das in Bremen im Schlachthof zum Beispiel ist. Da sind sie ja ganz steil vor dir angeordnet und so. Und das macht eine totale Intensität aus.
Ja, stimmt.
Die irgendwie total gut ist. Ich habe da ein paar Mal gespielt, fand es immer total geil.
Ja, Bremen Schlachthof ist, dass die Leute stehen auf so Treppchen quasi. Und dadurch siehst du aber auch immer alle gleichzeitig.
Ja, ja, genau.
Und ist aber nicht so formell wie so ein gestuhltes Amphitheater, was so, also.
Wie auch viel steiler irgendwie.
Ja, es sind eher so Etagen. Ja, ja, genau. Ja. Es sind eher so wie so Balkone. Das stimmt. Ja, ich muss halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil du jetzt so ein paar Lambert-Konzerte hast, komischerweise ein Konzert, das war absolut mickrig, da haben wir in Kassel in so einem Jazzclub gespielt vor, weißt du, da waren 50 Leute oder sowas. Ich habe das in Erinnerung zum Beispiel als ein Konzert, das ich wahnsinnig gut in Erinnerung habe, weil es irgendwie so dieser kleine Jazzclub war mit diesen Tischchen und den Leuten nah dran.
Ja, da hat man ja selber auch wahnsinnig romantische Beziehungen zu. Das heißt, wenn man dann solche Konzerte spielt, denkt man so, ah, das ist eigentlich the real deal, so, ne?
Ja.
Auch interessant ist, dass halt Räume, die eigentlich für die absolut gleiche Größe ausgelegt sind, für ähnliche Bands ausgelegt sind, so unterschiedlich sein können. Also so, wenn man mal das Lido und den Heimathafen so gegenüberstellt, wo man denkt so, ey, das Lido ist mir eigentlich egal, wer da spielt. Ich würde da immer hingehen. Ist mir eigentlich komplett egal, was da für ein Programm ist, weil es halt einfach toll klingt, immer irgendwie crazy ausgeleuchtet ist. Und
ja,
so.
Ja.
Und,
schöne also, Grüße, wie heißt er nochmal? Benny? Der Lichtmann, also absolut Genie.
Absolutes Genie.
Ich weiß nicht, ob er da noch arbeitet, der Lichtmann vom Lido. Absolutes Genie.
Aber auch einfach toll klingender Raum und so. Und irgendwie hat man das Gefühl, das Publikum ist irgendwie auch immer so schön bei sich und so. Gegenüber dem Heimathafen in Neukölln, wo man irgendwie sagt, es gibt irgendwie keinen Ort, der eigentlich unentschiedener ist, als auch, sag ich mal, sowohl das Publikum als auch die Performer in eine ratlosere Position bringen kann als dieser Ort. So.
Ja.
Weil ich habe das ja ganz oft das Gefühl, dass eigentlich niemand so richtig weiß, was ist das hier? Also ist es jetzt irgendwie Theater? Ist es Hochkultur? Ist es Pop? Weil meistens läuft hier Pop. Also es gibt eine totale Unentschiedenheit, wie man sich diesem Raum und diesem Ort irgendwie gegenüber verhalten soll. Und dann noch eine sehr, sehr merkwürdig angeordnete Bühne, wo man immer das Gefühl hat, man spielt aus so einem Aquarium
raus. Ja, genau, man ist eigentlich in einem anderen Raum. Man spielt aus einem anderen Raum in den Raum rein. Ja, ja, es fühlt sich so an, als wäre man in einem anderen. Es ist so eine Theaterbühne auch mit einem eisernen Vorhang und so, die ist so nachgelagert.
Und das ist ja die, eigentlich so ein bisschen so die gleiche, ungefähr die gleiche, ich glaube, Heimathafen ist größer, so, ne? Aber so ähnliche
total
Größe. So.
Ja. Schlachthof war auch ein gutes Beispiel, finde ich, die auch ein Raum, der nochmal ganz anders ist.
Genau, also Räume werden im Zeitalter der Großveranstaltung natürlich leider unwichtiger. Wir können nur appellieren, diese Räume aufzusuchen, weil dort ist eigentlich, ich will es jetzt nicht allzu pessimistisch beschreiben, aber eventuell geht uns da auch eine Kulturtechnik gerade flöten, gerade was die etwas kleineren Räume angeht. Wir sollten die ausfüllen.
Ja. ab in die Räume.
Auch wenn man sagt, ja, Live-Bühnen, also große Outdoor-Bühnen können ähnliche Effekte haben, was dann ja auch stimmt bei der Waldbühne oder so. Na, hast du auch wieder so eine krass steile Anordnung des Publikums und so. Das ist natürlich auch was sehr Besonderes und so. Und Großveranstaltungen können bestimmt auch sehr atmosphärisch sein und so. Aber genau, entscheidende räumliche Aspekte und wie die Musiker damit umgehen, werden dort nicht bedient werden, sondern es ist eigentlich eher so eine Auseinandersetzung mit der PA.
Und als kleiner Ausblick, was passiert jetzt eigentlich, wenn das Studio zum Raum wird, beziehungsweise das individuelle Hören der Kopfhörer zum Raum wird, ne? Aber darüber müssen wir, glaube ich, wann anders mal drüber reden.
Habe ich ja eine Lizzie McAlpine Show gesehen im, wie heißt denn die kleine Uber Arena? Nicht die Arena, sondern das kleine Laden davon. Uber Eats Music Hall. Das ist unser Sponsor diese Woche, deswegen können wir das mal so sagen.
Ja.
Aber da, wo die halt das eigentlich reproduzieren wollte, das ist eigentlich das Gefühl, was sie im Studio hatte. Da gibt es ja auch diesen süßen Film zu, wie sie halt dieses Album aufnimmt und alle Leute sich da im Studio gut verstehen. Und so.
Okay, muss ich mir mal reinziehen.
Ja, ist ganz gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende, oder?
Ja, absolut. Was steht denn diese Woche an? Was müssen wir den Leuten noch mitteilen?
Ja, wir müssen natürlich die Supporter der Woche würdigen. Vielen Dank, Angelika und Stefan. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt euch aus der Schwarzhörerschaft befreit. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank dafür. Das könnt ihr auch. Tut es ihnen gleich, indem ihr uns unterstützt. Und zwar, der Podcast ist teuer. Bitte spenden unter buymeacoffee.com/lkjazz. Da kann man mit Apple Pay und Credit Card uns Spenden liefern, her mit eurem Geld. Oder ko-fi.com/lkjazz. Da kann man mit PayPal das Gleiche machen. Wir haben das Ganze in den Shownotes eingepflegt. Außerdem gibt es eine Playlist auf Spotify, die wir auch mittlerweile in den Shownotes mal verlinkt haben, sodass ihr nachvollziehen könnt, über welche Musik reden diese beiden Leute da eigentlich die ganze Zeit, diese Referenzen, wie viel kennen die eigentlich? Bei der letzten Folge haben wir, glaube ich, 100 Songs in der Playlist gehabt.
Ja gut, das
ich
ist aber auch deine Manie bei aller Liebe. Also, ob die sich irgendjemand anhört.
Ja, bin ich auch gespannt. Ja. Jedenfalls ist die Möglichkeit besteht und folgt doch dieser Playlist. Ansonsten brauchen wir Bewertung, 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 Bewertung und zwar nur die allerbesten. Also 5 Sterne auf Apple Podcast oder auf Spotify oder wo ihr das hört. Bitte Daumen rauf, Glocke aktivieren, Abo einschalten. Auf YouTube gibt es uns auch LK Jazz mit 4Z. Es gibt ja Leute, die wollen darüber hören und haben sich gefragt, wo sind diese ganzen Videos hin? Wir hatten das vorher auf einem anderen Kanal. Jetzt ist es da. Und noch besser, kommentieren bitte. Kommentieren und einfach mal, man kann, glaube ich, bei Spotify ganz gut reinschreiben. Und das sehen wir alle. Und wie ihr schon gemerkt habt, nehmen wir das auch auf, um uns inspirieren zu lassen für weitere Themen dieses Podcasts. Außerdem freuen wir uns generell über Rückmeldungen. Ihr könnt auch sagen, was hat euch eigentlich mal nicht so gut gefallen? Damit tut ihr euch schwer, zum Glück.
Ja.
So. Aber auch da hätten wir ein offenes Ohr. Würden das vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit besprechen, aber so unter uns, klar, würden wir uns dann schon über euch gerne ärgern, ja, was ihr dafür einen Quatsch erzählt. Weil eigentlich gibt's an diesem Podcast nichts zu kritisieren. Und deswegen weiterempfehlen, ab in die WhatsApp-Gruppen. Heute geht's um Räume, da habe ich doch neulich drüber geredet, werdet ihr denken. Deswegen werde ich das mal in die Raum-WhatsApp-Gruppe teilen, damit wir alle was dazu sagen können. Und dann könnt ihr auch wieder eure Rückmeldung oder das, was ihr da rausgefunden habt, beziehungsweise worüber ihr euch unterhalten habt, was wir heute vielleicht außer Acht gelassen haben, könnt ihr uns wieder rückmelden und wir tragen es nach. Wir freuen uns darüber. Ansonsten würde ich sagen, kauft Tickets für anstehende Lambert-Shows. Wir sind im September und im Oktober ausgiebig in Deutschland unterwegs, im deutschsprachigen Raum. Dafür gibt es jetzt schon Tickets. Da kann man zum Beispiel aufsuchen Dresden, Jena, Leipzig, Hannover, Dortmund, Köln, Darmstadt, Freiburg, Dornbirn, Bremen, Bielefeld. Wenn ihr wissen wollt, wie wichtig dieser Vorverkauf ist für die Planungssicherheit, hört euch einfach andere Folgen an. Das haben wir schon ausgiebig besprochen. Sucht einfach in unserer Vergangenheit, denn es lohnt sich auch ältere Folgen zu hören. Dies ist ein zeitsouveräner Podcast. Es geht eigentlich nie um aktuelle Themen. Deswegen kann man sich auch einfach von vorne durcharbeiten oder von mittendrin und dann in beide Richtungen. Das wird teilweise auch gemacht. Viele Leute fangen auch am Anfang an und wollen dann aber die neueste Folge nicht verpassen. Das heißt, sie kreisen uns so ein bisschen ein in die Mitte. Das ist alles möglich.
Elliptisches Hören, genau.
Elliptisches Hören. Ja. Alles geht bei LK. Yes.
Und es ist auch nicht so, dass die neuen Folgen automatisch die besten sind. Es gibt auch wirklich echte Perlen bei den alten Folgen, muss man sagen.
Muss man wirklich sagen.
Ich bin selber immer wieder erstaunt.
Wirklich, das habe ich glaube ich nicht gesagt. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist ja wirklich, wo wir uns da mit den Hörertypen auseinandersetzen von Adorno.
Adornos Hörertypen, ja genau. Ja. Fantastische Folge. Es gibt die Möglichkeit, USA 1 mal zu sehen. 10., 11., 12., 7. in Rostock-Kassel-Köln. 6., 7. 8.8. in Darmstadt-Böblingen-Kaiserslautern und 27., 28., 29. in Hamburg-Leipzig-Berlin.
Ab ins Internet jetzt und Tickets vorbestellen.
Genau.
Und wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.